Matthäus 11, die Verse 1 bis 6. Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine 12 Jünger beendet hatte, dass er von dort weiterging, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Hier geht es um Johannes den Täufer. Das ist der letzte der Propheten des Alten Testamentes und eine grandiose Gestalt. Ich kann das gar nicht anders ausdrücken. Eine grandiose Gestalt. Schon äußerlich, er war bekleidet mit einem Kleid aus Kamelhaaren. Er nährte sich von wildem Honig. Also da könnten sich selbst die heutigen Alternativen noch was abschneiden bei diesem Johannes dem Täufer. Das war ein echter Mann, ein Kerl, wie er im Buch steht. Und was das Wichtigere ist als seine äußere Erscheinung, war sein inneres Leben. Denn die Bibel sagt, dass er als einziger Mensch überhaupt von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Das konnte er nicht selber beeinflussen, auch nicht seine Eltern. Er war von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und als seine Mutter mit ihm schwanger ging, er war 6 Monate alt im Mutterleib, da begegnete die Elisabeth der Maria und da hüpfte Johannes der Täufer als 6 Monate alter Embryo im Bauch der Elisabeth vor Freude, als er die Mutter Jesu, die Mutter seines späteren Erlösers, reden hörte. Das berichtet uns die Bibel. Johannes der Täufer wuchs in einer Priesterfamilie auf. Zacharias, sein Vater, war Priester, seine Mutter Elisabeth. Sie waren beide schon hochbetagt, als sie ihn erwarteten. Und das zeigt wiederum, dass da ein besonderer Mensch geboren wurde. Immer wenn Gott ein besonderes Werkzeug seiner Heilsgeschichte vorbereitet hat, gibt es eine besondere Geburtsgeschichte in der Bibel. Meistens geht da eine lange Zeit der Unfruchtbarkeit voraus. Und dann waren diese Kinder ganz besonders Erbetene, weil Eltern, bei denen die Kinder so nach der Reihe kommen, die beten nicht groß, dass jetzt das nächste Kind kommt, aber bei denen, wo schon 20 oder in dem Fall noch mehr Jahre zurücklagen und der innige Kinderwunsch da war, das war ein erbetetes Kind. Und dann kam er in hohem Alter seiner Eltern, vom Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und er wuchs auf ganz in der Stille. Über seine Jugendjahre wird uns nicht viel berichtet. Aber dann müssen seine Eltern wohl früh gestorben sein, weil sie eben hochbetagt waren. Und dann ging Johannes in die Wüste, um dort von Gott vorbereitet zu werden. Ich weiß nicht, wer von uns schon mal in der Wüste war. In der Wüste vielleicht kurz bei einer Safari oder so in Afrika. Ich war mal am Rand der Wüste dort. Aber gelebt hat dort wohl keiner von uns. Wir ahnen gar nicht, was es heißt, in der Wüste zu leben. Wüste war für Johannes der Täufer eine wichtige Schule. Wüste lehrt etwas über Trockenheit. Und so lernte Johannes dort in der Trockenheit der Wüste mit dem ausgetrockneten Geist der Menschen seiner Generation umzugehen, dort am Jordan. Die waren ausgetrocknet. Da war kaum noch geistliches Leben. Es gab nur noch eine Handvoll Menschen in Israel, die festhielten an den Verheißungen des Alten Testamentes, dass bald der von Gott versprochene Retter kommen würde. Es gab nur noch eine Handvoll Leute, die warteten. Die Parallele dazu haben wir heute. Es gibt nur noch wenige Christen, die überhaupt in der Naherwartung der Wiederkunft Jesu Christi stehen, obwohl es die Bibel ganz klar sagt. Und es war nur noch eine Handvoll zur Zeit Johannes des Täufers. Und dann lehrt die Wüste auch etwas über Abhängigkeit von Gott. Dort in der Wüste, bei wilden Tieren, immer in der Gefahr, kein Wasser, keine Nahrung zu finden, da wurde Johannes völlig abhängig von seinem Gott. Da lernte er, mit ihm zu leben. Und in dieser Zeit wurde er vorbereitet und zubereitet für seinen Dienst. Und als er dann begann, am Jordan zu predigen, da war seine Predigt eine herbe Predigt, eine raue, eine Bußpredigt, aber eine Erweckungspredigt. Er predigte nicht irgendwelche Kanzelvorlesungen, wo der Intellekt gekitzelt wurde oder irgendetwas Seichtes und Oberflächliches, sondern er ging an die Wurzel. Seine Predigt war, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt, wenn ihr nicht Buße tut, wird der Baum umgehauen. Diese Botschaft an Israel. Oder da ist schon die Tenne gefegt und er wird kommen mit der Worfschaufel und so weiter und die Tenne fegen und Spreu und Weizen trennen. Eine Predigt echt mit echtem prophetischem Geist. Johannes der Täufer war Prophet. Und Propheten haben den Auftrag, im Namen Gottes das Wort zu predigen, die Wahrheit Gottes zu predigen und dabei wird immer Sünde aufgedeckt. Bei Einzelnen, bei Königen, bei Fürsten, bei Herrschenden oder auch bei dem allgemeinen Volk. Prophetie ist sündenaufdeckende Rede, dass jemand durch den Geist Gottes bevollmächtigt so redet, dass die Hörer auf einmal merken, da bin ich gemeint, nicht mein Nachbar neben mir, da bin ich gemeint, jetzt legt Gott seinen Finger auf meine wunde Stelle. Das ist Prophetie. Wir denken bei Prophetie immer an Zukunftsvoraussage. Das ist auch dabei. 10% der Prophetie im Alten Testament ist Zukunftsvoraussage. Der Rest ist sündenaufdeckende Rede. Und zwar auch beim Volk Gottes. Und in diesem Sinne haben wir heute noch prophetische Rede und prophetischen Dienst, hoffentlich unter uns. Und das tat Johannes der Täufer. Und weil er kein Blatt vor den Mund nahm, als die Menschen zu ihm zum Jordan strömten, kam er ins Gefängnis. Er hat dort keinen Anstaltsgottesdienst gehalten, wie ich das manchmal gemacht habe oder mitgewirkt habe da im Gefängnis, sondern er ist Insasse, er atmet gesiebte Luft, er ist ins Gefängnis geworfen, weil er auch dem König, dem Regierenden seines Volkes, dem Herodes, den Spiegel des Wortes Gottes vorgehalten hat und gesagt hat, es ist nicht recht, dass du mit der Frau deines Bruders zusammenlebst. Es ist nicht recht. Und das bedingte, dass er nun ins Gefängnis geworfen wurde. Und da saß er. Und wir lesen hier in unserem Kapitel im Vers 2, als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, ihn Jesus, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis. Und im Gefängnis sieht die Welt ganz anders aus als draußen. Ein Gefangener hört anders, ein Gefangener empfindet anders, denkt anders. Er hört von den Werken Christi, Blinde sehen, Lahme gehen, da draußen geschehen Wunder und bei ihm tut sich nichts. Er sitzt im Gefängnis Tage und Nächte, Wochen und Monate, wir wissen nicht genau wie lang, unter Umständen über ein Jahr. Und es tut sich nichts. Und er hat die Hinrichtung vor Augen in den Händen des Herodes. Und da kommt die Anfechtung. Auf einmal kriegt Johannes der Täufer das nicht mehr zusammen. Er selbst hat Jesus Christus gepredigt als den, der kommen wird, als der Messias Israels, als der Gesalbte, der Erlöser. Und in der Vorstellung der Juden war das einer, der auch jetzt die politische Macht übernehmen würde und die Römer aus dem Land jagen, die das Land besetzt hielten. Sie warteten auf den politischen Befreier und so wartete Johannes auf eine doppelte Befreiung, auf die Befreiung Israels von den Römern und auf seine eigene Befreiung aus dem Gefängnis. Und es tut sich nichts. Und das ist die schlimme Situation des Johannes. Es tut sich nichts. Es geschieht kein Wunder, wo er so drauf wartete. Das war Anfechtung im höchsten Grad. Johannes der Täufer hatte Jesus Christus ganz klar erkannt, als er zu ihm an den Jordan kam, um sich taufen zu lassen. Da sagte er vor allen öffentlich: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und er sagt, einige Verse später wird es berichtet, siehe, das ist Gottes Sohn. Er nennt Jesus Gottes Lamm und Gottes Sohn. Er hat ihn klar erkannt. Aber jetzt im Gefängnis, in der Anfechtung, in der Schule Gottes, des Wartens, des Nichtwissens, wie es weitergeht, da kommt die Anfechtung und der Zweifel. Das ist ein echter Zweifel. Bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Habe ich mich getäuscht am Jordan, als ich dich proklamiert habe als den Messias? Das war die Situation Johannes. Eine Anfechtung. Aus blühender Arbeit herausgerissen und bis auf die Wurzel angefochten, so sehen wir ihn hier. Und ich sage an der Stelle immer wieder gerne, das ist doch so großartig, dass uns die Bibel die Menschen Gottes so beschreibt, wie sie wirklich waren. Dass wir dann nicht die germanischen Heldensagen haben, wo sie alle so hoch stehen auf dem hohen Sockel und wir unten und gucken zu ihnen rauf. Sondern die Männer und Frauen in der Bibel, die werden beschrieben, wie sie wirklich waren. Mit ihren Stärken und Tugenden und mit ihren Siegen, aber auch mit ihren Schwächen und Niederlagen und Gemeinheiten und Niedertrachten und Anfechtung. Das sehen wir in Johannes, wie er war. Und die Folge ist, wir können uns identifizieren. Auf einmal sind sie uns ganz nah und wir finden Trost für unsere Schwachheit. Nur einen zeigt uns die Bibel ohne Schwachheit. Und das ist der Herr Jesus. Und auf den dürfen wir schauen. Und das ist der, der Kraft gibt, auch in der Anfechtung helfen kann. Und so sehen wir Johannes hier. Und wir können diese Situation durchaus übertragen auf unser Leben. Johannes im Gefängnis und es geschieht kein Wunder. Und es gibt Gefängnisse heute, Gefängnisse einer körperlichen Krankheit, wo es länger geht, wo es chronisch wird, wo es vielleicht sogar gefährlich wird, wo es ans Leben geht und es geschieht kein Wunder. Christen warten auf Gottes Eingreifen, da wird gebetet, da wird geglaubt, da wird gehofft und es geschieht nicht immer das Wunder. Manche von uns kennen Wilhelm Pahls. Er rang im letzten Jahr, die ganzen letzten 4, 5 Jahre rang er um seine Frau, sie war krebskrank. Und was hat der Mann gebetet und geglaubt und viele mit ihm? Und in diesem Sommer musste er sie begraben. Gott hat kein Wunder getan. Er hat Wunder getan in anderer Weise. Er hat ihr Kraft gegeben. Sie durfte bis zum letzten Tag ohne Morphium und diese schweren Medikamente auskommen. Das ist auch ein Wunder. Und er hat sie geistlich durchgetragen und reifen lassen zum Ende hin. Das ist auch ein Wunder. Aber er hat sie nicht gesund gemacht. Er hat sie zu sich genommen. Da sitzen Menschen manchmal in seelischen Gefängnissen, in Gefängnissen der Depression und der Niedergedrücktheit und des Runtergezerrtseins. Und auch da geschieht nicht immer gleich das Wunder, das man erwartet. Es gibt Gefängnisse der seelischen Krankheit, es gibt Gefängnisse von Demütigungen, wo uns Menschen auf dem Kopf herumtrampeln, wo wir vielleicht in schlechtes Licht gestellt werden, wo Verleumdungen über uns erzählt werden und man kann sich nicht wehren. Man muss sagen, Herr, ich bin in dem Gefängnis, aber du kannst alles in das richtige Licht stellen. Auch das haben manche von uns erlebt. Also Gefängnisse, wo wir sitzen und warten auf das Eingreifen Gottes und denken, Jesus, du musst doch jetzt so handeln. Du bist doch der Herr und du kannst doch Wunder tun. Und ich kenne dich doch so aus der Bibel, du tust Wunder. Du wirst doch jetzt auch in meiner Situation ein Wunder tun. Und ihr Lieben, jetzt sind wir an einer ganz wichtigen Stelle. Welches Bild haben wir von Jesus Christus? Ist er der große Wunscherfüllungsautomat, wo wir nur auf den Gebetsknopf drücken müssen und dann kommt unten die Erhörung raus? Ist er der, der alles in unserem Leben so macht, wie wir das gerne hätten, der immer segnet und immer hilft und immer tröstet und aufrichtet und alle Wünsche erfüllt? Ist er das? Die Bibel zeigt uns nach meiner Sicht ein anderes Bild von Jesus. Hier an dieser Stelle ist Jesus hart. Hier ist eine harte Liebe, eine harte Gnade. Er hat Johannes den Täufer nicht befreit. Und einige Zeit später ist er wegen einem Tanzgirl enthauptet worden und sein Haupt wurde auf einem Silbertablett durch den Raum getragen. Er, der Vorläufer Jesu Christi, und die Jünger des Johannes haben das Jesus nie verziehen. Es gibt Jahrzehnte später oder zumindest 20 Jahre später in Ephesus noch Johannesjünger. Warum gab es denn da noch Johannesjünger? 20 Jahre nachdem Johannes tot war, die hingen immer noch an Johannes als ihrem Meister und sagten, der Jesus Christus, der hat unseren Meister sterben lassen im Gefängnis. Vielleicht haben sie noch ein anderes Wort gesagt. Der hat ihn nicht befreit. Und sie haben sich von Jesus abgewandt. Merkt ihr, das Jesusbild ist ganz wichtig. Welches Bild haben wir von unserem Herrn Jesus Christus? Es gibt ein älteres Lied, das ist ein herrliches Lied, aber da kommt eine Strophe vor, mit der bin ich nicht ganz einverstanden. Deswegen würde ich das trotzdem singen. Ich glaube, wir sollten da nicht so überempfindlich sein. Und wenn mal in einem Lied irgendein Buchstabe schief steht, dann können wir das trotzdem singen. Aber das Lied heißt, der beste Freund ist in dem Himmel. Da kommt eine Strophe vor, da heißt es, er hat mir nie etwas verwehrt. Könnt ihr das so sagen? Das kann ich nicht sagen. Zum Glück hat er mir auch einiges verwehrt. Ich muss sagen, wo hätte ich mich schon hingebetet, wenn Gott alle meine Gebete erhört hätte? Dann wäre ich doch heute Morgen nicht hier. Ganz gewiss wäre ich nicht hier. Er hat mir nie etwas verwehrt. So dürfen wir nicht denken. Er verwehrt uns, Gott sei Dank, auch einige unserer Gebete, wo wir töricht beten, im Endeffekt von Gott her gesehen töricht, ganz dumm. Und wir erfüllen unseren kleinen Kindern auch nicht alle ihre Wünsche. Wir setzen sie nicht auf die heiße Herdplatte. Wir wissen, was ihnen gut tut und was nicht. Johannes im Zweifel, in der Anfechtung, und er kam aus dem verzerrten Jesusbild. Er hatte das alttestamentliche Jesusbild und da einseitig, er kommt als der Befreier, er wird das Wunder tun und Jesus tat es nicht. Und darum ist es wichtig, dass wir nicht in dieses selbe Fahrwasser kommen, eines alttestamentlichen Jesusbildes oder eines verzerrten Bildes, wo er eben so dargestellt wird, wo wir immer nur so machen brauchen. Aber jetzt der zweite Teil dieser Auslegung heute Morgen, das ist was ganz Großartiges, wenn wir jetzt auf die Reaktion Jesu schauen. Wenn wir sehen, wie Jesus mit diesem angefochtenen Menschen umgeht. Das ist köstlich. Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Johannes macht's richtig. Er macht seinem Herzen Luft. Er hat das nicht jetzt in sich reingefressen, bis er dran zugrunde ging, sondern er hat seinem Herzen Luft gemacht. Da war Anfechtung. Er bekam das nicht zusammen und da hat er es ausgesprochen. Er konnte nicht direkt zu Jesus, er sagte es seinen Jüngern und die gingen zu Jesus. Wir haben heute den direkten Weg. Wir dürfen zuerst mit dem, was uns bedrückt und mit dem wir nicht zurechtkommen, immer den direkten Weg gehen zu unserem Herrn. Aber wir dürfen es auch Menschen des Vertrauens sagen. Und wenn wir die nicht haben, dann dürfen wir es wenigstens einem Tagebuch anvertrauen. Auch das kann manchmal schon große Hilfe sein. Raus mit dem, aus dem Inneren raus, aus der Seele, damit sie nicht darunter zugrunde geht. Und das macht Johannes. Er macht seinem Herzen Luft. Und er geht zu Jesus an die beste Adresse und er gibt eine zweiteilige Antwort. Zunächst einmal sagt er nicht, Johannes, du solltest dich was schämen. Am Jordan große Sprüche klopfen, Gottes Lamm und Gottes Sohn und jetzt bist du es oder bist du es nicht. Du solltest dich was schämen, sagt Jesus nicht. Jesus sieht ganz genau, ob ein Zweifel aus einer hochmütigen Haltung kommt, die sich nicht unter die Schrift beugen will, oder ob ein Zweifel aus einer angefochtenen Lebenssituation kommt, ob jemand da etwas nicht zusammenkriegt. Das sah er hier und gibt eine ganz barmherzige Antwort. Der erste Teil der Antwort ist ein Zitat aus Jesaja. Er zitiert drei Stellen aus dem Propheten Jesaja. Was wir hier lesen, ist eine Zusammenfassung aus Jesaja 29, Vers 18 bis 19, Jesaja 35, Vers 5 und 6 und Jesaja 61, 1. Wir wollen die Stellen jetzt nicht lesen. Ihr glaubt mir das, dass das da steht. Das fasst Jesus hier zusammen und sagt ihm damit: Johannes, glaub doch dem Wort. Es ist nämlich nicht von ungefähr, dass Jesus dreimal den Propheten Jesaja zitiert. Im Propheten Jesaja steht über Johannes dem Täufer, dass er kommen wird in Kapitel 40, dass er der Wegbereiter sein wird. Und dieses Buch, diese Rolle des Jesaja, die kannte der Johannes der Täufer in- und auswendig. Das war sein Leib- und Magenbuch aus dem Alten Testament. Bin ich fest von überzeugt. Das kannte er, das hatte er gelesen, das kannte er vielleicht sogar auswendig. Und jetzt benutzt Jesus genau dieses Buch der Schrift, Jesaja. Dieses Buch und sagt ihm damit: Johannes, es steht geschrieben, verlass dich auf den Felsengrund des Wortes Gottes. Er sagt, halte dich ans Wort. Anfechtung lehrt aufs Wort merken, hat Martin Luther richtig gesagt. Anfechtung soll uns zum Wort hintreiben, dass wir da wieder den Anker festmachen. Es steht geschrieben, nicht ich habe gefühlt, ich habe erlebt, ich habe gespürt, sondern es steht geschrieben. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht, hat Juli Hausmann gedichtet. Also Jesus zitiert das Wort. Manchmal sagen Leute, ja, wenn jemand so niedergeschlagen ist, vielleicht in Depression, dann kann ich doch dem nicht mit der Bibel kommen. Ja, mit was denn sonst? Willst du ihm aus dem Mannheimer Morgen vorlesen? Willst du ihm den Quellekatalog vorblättern? Was soll ihm das helfen? Das Wort Gottes. Das Wort Gottes, selbstverständlich. Es hat Kraft. Es kann Leib und Seele gesund machen. Und wenn den Leib nicht, dann aber zumindest die Seele. Nicht immer gleich auf Knopfdruck, aber es hat Kraft. Und wir dürfen das Wort Gottes lesen. Und wir dürfen den Menschen im Gebet Gott anbefehlen. Wir werfen noch einen kurzen Blick auf den Inhalt dieser Zitate aus Jesaja. Jesus sagt, blinde sehen. Ist herrlich, Jesus hat blinde sehend gemacht. Ich hoffe, dass ich im neuen Jahr darauf eingehen kann. Wir wollen über Zeichen und Wunder sprechen. Messianische Wunder Jesu, die einen ganz bestimmten Zweck erfüllt haben. Dann werden wir sehen, dass es genau die Wunder waren, die Jesus tun musste, um als Messias erkannt zu werden. Aber die Juden haben ihn trotzdem abgelehnt. Blinde sehen, sind dir die Augen geöffnet für Jesus? Das ist das größte Wunder, was heute geschehen kann. Wenn unsere Augen, die von Natur verklebt sind und verblendet, wenn sie aufgehen und wir Jesus sehen, ihn am Kreuz, ihn, den Schönsten unter den Menschenkindern. Lahme gehen. Kannst du gehen oder bist du geistlich gelähmt? Sitzt du noch auf der Stelle? Er will auch Lahme gehend machen, dass sie vorwärts gehen. Aussätzige werden rein. Wir dürfen zu ihm kommen mit dem Aussatz unseres Lebens, mit den Dingen, die uns sonst kaputt fressen. Wir dürfen es ihm sagen. Tote stehen auf. Das größte Wunder, wenn Jesus Menschen geistlich auferweckt und sie zum lebendigen Glauben kommen. Armen wird das Evangelium gepredigt. Armen sind nicht Leute, die nichts auf dem Konto haben, sondern Arme sind Leute, die ohne Jesus leben, die noch nicht errettet sind, die am Bankrott sind mit sich selber, die den Herrn brauchen. Das sind die Armen, denen wird das Evangelium, die gute Nachricht gepredigt. Da ist einer, der starb aus Liebe für dich am blutigen Stamm. Das ist das Evangelium. Und er hat dich mit Gott versöhnt und den Weg gebahnt. Und er will dich wirklich mit dem Vater ins Reine bringen. Evangelium. Und dann zum Schluss hängt Jesus hier noch eine Seligpreisung dran. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Die steht nicht im Alten Testament. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das ist die 10. Seligpreisung des Matthäusevangeliums. 9 haben wir in der Bergpredigt und hier ist die 10. Seligpreisung. Und die fügt Jesus hier an für Johannes den Täufer und für uns. Er sagt, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Man kann sich auf ganz verschiedene Weise an Jesus ärgern. Und zwar als Nichtchrist, als unerretteter Mensch, der Jesus ablehnt, kann man sich an ihm ärgern. Das zeigt uns die Bibel. Als Jesus in seiner Familie war, da haben ihn seine Brüder abgelehnt. Seine Brüder. Jesus hat mindestens 6 Brüder gehabt. Und 4 Brüder und 2 Schwestern, mindestens. Und die haben ihn abgelehnt. Und haben Ärgernis genommen an ihm. Als er in seiner Heimatstadt Nazareth war, heißt es, und sie nahmen Ärgernis an ihm. Sie haben ihn abgelehnt. In der Nacht, als er verraten wurde, heißt es, und sie nahmen alle Ärgernis an ihm. Die 12, seine eigenen Jünger, haben Ärgernis genommen, waren nicht einverstanden mit dem Weg, den er ging. Und in 1. Korinther 1,23 steht, dass er für die ganze Judenschaft das Kreuz Christi ein Ärgernis ist und für die Griechen eine Torheit. Also man kann sich ärgern an Jesus. Und ich habe das mal buchstäblich vor Augen geführt bekommen, wie sich ein Mensch an Jesus geärgert hat. Als ich 1980 zum Glauben gekommen war, auf dem NATO-Fliegerhorst bei Köln, da war es mein Anliegen, noch viele, viele meiner Mitsoldaten, dort waren 3000 Soldaten stationiert, mit dem Evangelium zu erreichen. Und ich habe versucht, in alle Wartezimmer, die es da gab, und Lesezimmer, Schriften hinzulegen. Und da habe ich auch in ein Wartezimmer dieses Heft hingelegt. Das hieß Schritte zum Glauben. Und als ich nach 2 Wochen wieder hinkam und gucken wollte, ob ich ergänzen muss und so, da lag dieses Heft da. Und da hat jemand das Heft von vorne bis hinten durchgelesen und hat überall, wo Gott steht, Jesus, Bibel, Heiliger Geist, diese Begriffe alles durchgestrichen, von vorne bis hinten. Er muss es total gelesen haben. Von vorne bis hinten, alles durchgestrichen. Seht ihr, das heißt Ärgernis nehmen an Jesus. Einfach ausstreichen aus dem Leben. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich will mein Leben ohne ihn leben. Vielleicht im Herrgottswinkel, vielleicht als Randfigur bei Festen und Kindertaufe und diesem und Beerdigung, na gut, ein bisschen. Aber ansonsten der dicke schwarze Stift. Das heißt Ärgernis nehmen an Jesus. Das kann man tun als Nichtchrist, indem man ihm einfach das Recht verweigert, dass er mich regieren kann. Aber jetzt kommen wir zu uns. Jetzt kommen wir zu denen, die ihn schon kennen. Auch wir können Ärgernis nehmen an Jesus, indem wir ihm zum Beispiel in manchen Bereichen unseres Lebens einfach durchstreichen. Da gibt es etwas im Wort Gottes, was von uns eine bestimmte Haltung erwartet, einen Gehorsam verlangt und uns passt das nicht in unseren Kram und wir streichen das. Wir ignorieren das. Wir verweigern den Gehorsam und wir streichen Jesus an der Stelle durch. Aber es gibt noch einen Weg, wie wir Ärgernis nehmen können, und das ist die Gefahr, in der Johannes hier stand. Bei einer Führung, wo der Herr anders führt, als ich es mir wünschen würde. Wo ich die und die Erwartung habe, aber der Herr führt mich anders. Ich muss euch das auch an einem Beispiel verdeutlichen. 1983 wurde ich gebeten, in Karlsruhe jemand im Krankenhaus zu besuchen. Die eigene Frau des Mannes bat mich und sie wusste, der Mann ist unheilbar krank. Es war in der Adventszeit und alle wussten, er wird Weihnachten nicht erleben. In besten Jahren, Anfang 50, zu Hause ein Geschäft, 3 Kinder. Er dachte, er hat Lungenentzündung, aber es war nicht Lungenentzündung, es war was anderes. Und dann wurde ich ins Krankenhaus geschickt, diesen Mann zu besuchen. Und keiner hat ihm gesagt, wie es um ihn steht, die Ärzte nicht und die Angehörigen nicht. Und ich habe auch nicht das Recht, wenn es die Ärzte und die Angehörigen nicht tun, ich kann ihm nicht sagen, sie haben Krebs. Aber ich werde nie vergessen, wie ich ihm am Sterbebett, er sagte, ach, ich hoffe, ich bin Weihnachten wieder daheim. Er war Weihnachten daheim, aber da oben daheim. Er war gläubig, er hatte den Herrn Jesus lieb, aber er hatte trotzdem die Hoffnung. Er wollte seine Frau wiedersehen und seine Kinder. Er wollte noch weitermachen, wer denn nicht? Und dann habe ich ihm am Sterbebett Matthäus 11 vorgelesen, 1-6, diese Geschichte Johannes des Täufers. Und habe ihm gezeigt, wie Jesus ihn seelsorgerlich auf den Märtyrertod vorbereitet hat. Und ihm gesagt hat, selig bist du, wenn du dich nicht an mir ärgerst. Selig bist du, das heißt doch, in den Himmel wirst du kommen. Er sagt, ich habe eine ganz andere Befreiung für dich. Ich werde dich heimholen zu mir, wo es kein Leid und Geschrei und Krankheit und all die Dinge mehr geben wird. Und auf diese Weise hat Jesus Johannes den Täufer befreit. Und das habe ich diesem Mann gesagt. Und auf diese Weise hat Jesus ihn gerufen. Und das Wichtige war, selig bist du, wenn du dich nicht an mir ärgerst. Das heißt, bleib in Harmonie mit Gott. Lass dich jetzt in diesem Leben eins machen mit ihm. Werde eins. Erkenne, dass seine Wege höher sind als deine Wege und sag, Herr, ich will mein ganzes Leben ganz bewusst und vertrauensvoll in deine Hand legen. Du gehst mit mir deinen Weg. Und dein Weg ist heilig und gut. Der ist besser, als wie ich es mir denken kann. Und ich möchte dir heute Morgen Mut machen, leg doch dein Leben neu, ganz in Jesu Hand. Und sag, Herr, da hast du die ganze Verantwortung. Ich geb's ab an dich. Mach's mit mir, wie es dir wohlgefällt. Führ mich, wie du willst. Und das ist Befreiung, sage ich euch, wenn man so sein Leben abgegeben hat und sagt, Herr, jetzt mach du. Das heißt nicht, dass das dann ein für alle Mal geklärt ist. Es kommen neue Situationen, wo wir wieder das durchbuchstabieren müssen und immer wieder neu und sagen, ja, Vater, und sagen, Herr, ich lege mich in deine Hände, ich lass mich eins machen mit dir, ich identifiziere mich mit deinem Kreuz, ich will den Sterbensweg gehen, mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Bleib in Harmonie mit Gott, gib ihm die Blankovollmacht über dein Leben. Christenstand heißt, dem Herrn auf Leben und Tod gehören und ihm vertrauen, er führt den besten Weg.